Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Muhammad der Wolf hat einen der wertvollsten Schätze entdeckt. Der Beduine, der war im Jahr 1947 an den Steilhängen der Westküste des Toten Meers unterwegs. Er suchte angeblich eine entlaufene Ziege, aber vermutlich war er auf der Suche nach einem Versteck für Schmugglerware. Denn die Beduinen, die waren damals bekannt dafür, dass sie in dem Grenzgebiet zwischen Jordanien und dem englischen Mandatsgebiet vielfach als Schmuggler tätig waren. Und bevor Muhammad in so eine Felshöhle hinunterstieg, da warf er sozusagen am Anfang einen Stein hinein, um einfach zu hören, am Klang zu hören, wie tief diese Höhle ist. Und das hat er gemacht und er hat wieder einen Stein reingeworfen und es war ein komisches Geräusch, so wie wenn ein Krug zerbricht. Das hat natürlich seine Neugier geweckt und er ist hineingestiegen in diese Höhle. Und dann sah er auf dem Boden mehrere Tonkrüge. Er hat gedacht, oh super, wahrscheinlich ein Schatz oder vielleicht ein Schatz. Und er hat aufgemacht und dann die große Enttäuschung. Nur ein paar alte Schriften, kaputt teilweise, schon teilweise modrig. Aber er hat eben diese Schriften ein paar Mal mitgenommen und hat gedacht, naja, ich gehe da mal auf den Markt in Bethlehem, da ist dieser Schuhmacher Kando, der verkauft so alte Dinge, vielleicht gibt's ein bisschen was dafür. Und dann geht er dort zu diesem Kando und dieser Kando schaut sich das an und der ahnt ein bisschen was und sagt, ich guck mal, nimm diese Schriften mit und geh dann zu einem Bischof, einem orthodoxen, syrisch-orthodoxen Bischof. Und der hat ganz schnell geahnt, dass das was ganz Besonderes ist, was da gefunden wurde. Und in der Tat, es war die Entdeckung der Rollen von Qumran. Das heißt, alte Abschriften von biblischen Büchern, uralte biblische Bibelteile. Mit einer komplett erhaltenen Jesaja-Rolle, über 2000 Jahre alt, wie sich später herausstellt. Und diese alte Jesaja-Rolle, die kann man heute noch in einem extra dafür gebauten Museum in Jerusalem bewundern. Die hat einen unschätzbaren Wert, vor allem auch deswegen, weil da dann deutlich wurde, wie zuverlässig die Abschreiber die biblischen Bücher abgeschrieben und weitergegeben haben über die ganzen Jahre und Jahrtausende. In altem Tongefäß wird ein überaus wichtiger Schatz entdeckt, diese kostbaren Bibelrollen. Im wahrsten Sinn des Wortes ein Schatz in irdenen Gefäßen. Nach dem Duden ist ein irdenes Gefäß eine aus Erde gebrannte Tonware. Und man hat eben im Altertum oft wichtige, wertvolle Dinge in solche Tonkrüge hineingetan, hat sie dann zugemacht, versiegelt. Wenn aber nun der Apostel Paulus auch spricht im 2. Korintherbrief von irdenen Gefäßen, dann denkt er jetzt nicht an Tonkrüge, sondern dann denkt er an unseren menschlichen Körper. An unseren zerbrechlichen, alternden, vergänglichen Körper, an unsere verletzliche Seele. Aber gerade dieser zerbrechliche Körper ist, so sagt Paulus, der Aufbewahrungsort für einen äußerst wertvollen Schatz. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, welchen Schatz? Dann sagt Paulus Folgendes zum Schatz. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Schatz, so kann man zunächst sagen, der Schatz ist also zunächst einmal das göttliche Licht, das die Dunkelheit erhellt, in dieser Welt und in unserem Leben. Schon ganz am Anfang, bei der Schöpfung, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Aber es blieb ja nicht dabei. Nach dem Sündenfall wurde es immer finsterer, immer dunkler in unserer Welt. Die Menschen haben sich immer weiter von Gott entfernt, immer weiter entfernt von diesem Licht. Sodass der Prophet Jesaja dann später sagen konnte, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkel bedeckt die Völker. Aber Gott gibt sich nicht damit ab, mit diesem Zustand der Dunkelheit und der Finsternis, sondern, und das ist das, was wir an Weihnachten wieder gefeiert haben, Gott schickt den kostbaren Schatz, sein Licht in Person in diese Welt, um die Finsternis zu besiegen. Und deswegen, Jesus sagt später von sich, ich bin das Licht der Welt. Gott schenkt in der Person von Jesus das Wertvollste, was er hat. Er reißt sich seinen Schatz vom Herzen. Und es wird klar damit, dass der Schatz, von dem der Paulus hier redet, dass dieser Schatz Jesus selbst ist. Jesus, die Person Gottes, die der Licht in Person ist. Und dieses Licht Gottes wurde an Jesus ganz besonders deutlich. An vielen Stellen wurde das deutlich. Nicht nur bei seiner Geburt, sondern vor allem auch später. Da war zwar der Paulus nicht dabei, Paulus war ja ein Spätberufener, aber er hat ja mit den Aposteln gesprochen. Und die haben ihm sicherlich das erzählt, als drei von ihnen mit Jesus auf diesen Berg gingen. Und auf einmal Jesus sich völlig im Licht war, sein Angesicht schneeweiß, sein ganzes Aussehen. Und sie haben alle sofort erkannt, dieser Jesus, der kommt aus einem ganz anderen Bereich, der kommt aus dem Lichtbereich der Herrlichkeit Gottes, aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Und dann war Jesus 3,5 Jahre unterwegs. Und wo er auch hinkam, in welches Dorf, in welche Stadt, überall hat er Licht gemacht, wo es dunkel war. Menschen Licht gemacht, die hoffnungslos waren, die traurig waren, die unter ihrer Schuld und ihrer Last und ihrer Krankheit, unter ihrer Verachtung gelitten haben. Er hat es Licht gemacht. Und dann selbst, als es ganz finster wurde und Jesus am Kreuz hing, selbst dort war das Licht Gottes erkennbar. Wenn Jesus für seine Verfolger betet, vergib ihnen. Die wissen gar nicht, was sie hier tun. Oder zu dem anderen, heute wirst du mit mir im Himmel, im Paradies sein. Und gerade am Kreuz zeigt sich dieses Licht, diese Herrlichkeit Gottes. Denn Jesus stirbt dort ja nur deswegen, damit es in unserem Leben hell werden kann, dass unsere Schuld vergeben wird, dass es hell wird in unserem Gewissen, hell wird in unserer Seele. Und dann am Ostermorgen erst recht das Licht. Jesus bringt sogar Licht in das Dunkel des Todes. Sogar dort kommt sein Licht. Die Schatten des Todes müssen fliehen. Und deswegen sagt Paulus, der größte Schatz, den es in dieser Welt zu entdecken gibt, das ist Jesus Christus. Die Liebe Gottes in Person, das Licht Gottes in Person, das ist der größte Schatz. Und jetzt kommt ja der Knüller an der ganzen Geschichte, dass der Paulus sagt, Leute, nach Ostern kam Himmelfahrt und dann kam Pfingsten. Und seitdem wird dieser Schatz Jesus in irdene Gefäße hineingelegt. Und diese irdenen Gefäße, das sind wir. Wir sind die irdenen Gefäße. Jeder, der mal die 50 überschritten hat und morgens in den Spiegel reinguckt, der wird feststellen, ja, das stimmt. Wir sind alternde, zerbrechliche Gefäße. Es ist zugegebenermaßen kein schöner Vergleich, kein schmeichelhaftes Wort. Wir würden vielleicht lieber andere Bilder wählen. Wir würden vielleicht sagen, ja, wir wären gern ein goldener Pokal oder ein diamantbesetzene Schatztruhe oder zumindest so eine teure Porzellandose. Weil es kommt doch bei uns, in unserer Welt, kommt doch alles aufs Äußere an, auf den Eindruck, den man macht, das gute Aussehen, das sichere Auftreten. Makelloses Image, bei Menschen wie bei Gegenständen. Es kommt doch immer auf die Verpackung an. Das macht doch die Werbung. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen Pralinen geschenkt und die Pralinen sind im alten Schuhkarton. Oder Sie kriegen eine Kette geschenkt und die ist eingepackt in irgendein altes Zeitungspapier. Und das war damals auch in Korinth das Problem. Paulus schreibt ja diesen zweiten Korintherbrief an die Christen, an die Gemeinde in Korinth. Und dort hat man sich gestört an der dürftigen Verpackung dieses Missionars Paulus. Man hat gesagt, was ist denn das für eine Erscheinung hier? Wer kommt denn hier? Und das heißt, dieser Mann muss ein schwächlicher Mann, ein kranker Mann gewesen sein. Er hat in seinem Missionsdienst ja eine ganze Menge erlebt. Er redet einmal davon, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er überfallen wurde, Gefangenschaft, Auspeitschung, Steinigung, Hunger, Durst, Kälte. Und es ist doch klar, dass alle diese Dinge nicht spurlos an einem Menschen vorbeigehen. Vielleicht war Paulus sogar äußerlich irgendwie entstellt, hat vielleicht Narben getragen, sichtbare Handicaps. Irgendwie hat man das an ihm angesehen. Und noch was kam dazu bei der Verpackung. Der Paulus war anscheinend kein guter Redner. Und das war für den Dienst in der Gemeinde ein großes Handicap, weil die nämlich in Korinth ganz andere Kaliber hatten. Da gab es Leute, tolle Rhetoriker, Leute, die konnten unglaublich fesselnd reden und predigen und die Leute beeindrucken. Da gab es Starprediger in Korinth, die hatten ihre Fangemeinde. Und jetzt kommt dieser Paulus und hat da was zusammengestammelt und zusammengestottert. Und dann gab es die in Korinth, die hatten die großen Geistesgaben. Die konnten Kranke heilen, alles Mögliche, haben Eindruck gemacht. Und der Paulus, der konnte nicht mithalten mit diesen Superaposteln, weil er nur ein irdenes Gefäß war. Er war nur Tonware mit Macken, mit Rissen und mit Brüchen. Aber dieser Paulus zieht sich nicht zurück. Er fängt jetzt auch nicht an, sich zu bemitleiden, sondern er sagt den Leuten in Korinth, Leute, passt auf. Lasst euch nicht blenden. Und vor allem, Leute, es kommt auf den Inhalt letztendlich an und nicht auf die Verpackung. Nun kann man natürlich sagen, ja, müsste denn nicht gerade dieses kostbare Evangelium von Jesus eine ganz besondere Verpackung haben? Warum irdene Gefäße? Warum nicht goldene, nicht silberne zumindest? Das ist ja gerade so, als wenn man die britischen Kronjuwelen irgendwo im Gartenhaus aufbewahrt. Aber beim Schatz des Evangeliums ist es ganz anders. Gegen alle Regeln der menschlichen Klugheit vertraut Gott seinen Schatz diesen zerbrechlichen, diesen irdenen, diesen tönernen Gefäßen an. Und ganz oft sind die Überbringer des Evangeliums eben nicht keine großen, herrlichen Menschen. Und zwar nicht nur die, die das Evangelium verkündigen, sondern überhaupt die Schar der Christen. Die meisten haben irgendwo ihre Blessuren, ihre Wunden, ihre Verletzungen, ihre Narben. Gottes Schatztruhen sind häufig zerbrechlich, sehen selten aus wie Supermänner und Supermodels. Ein ganz eindrückliches Beispiel in unserer Zeit ist Samuel Koch. Einer dieser Boten, wo die Zerbrechlichkeit für jeden Menschen sichtbar ist. Seit seinem Sturz bei Wetten, dass vor 5 Jahren ist dieser Samuel Koch ja vom Hals ab gelähmt. Ein junger Mann in einem kaputten Körper. Und wo immer jetzt dieser hinkommt und eingeladen wird, manchmal auf ganz große Veranstaltungen, da spricht dieser Mann, dieses zerbrechliche Gefäß, spricht dieser Mann von seinem Glauben, der ihn hält in seiner totalen Verzweiflung, in diesem Unabänderlichen. Und er erzählt davon, wie er lernen musste, sich damit zu arrangieren, das Beste draus zu machen. Und er zeigt Wege auf, Schläge zu verarbeiten, die uns in der einen oder anderen Weise treffen können. Und er macht deutlich, wie er als Christ gelernt hat, damit umzugehen, ohne in das völlige Loch, in die völlige Verzweiflung abzugleiten. Ein tönernes Gefäß, Gott weiß, warum er sich gerade solche Schatztruhen aussucht. Vielleicht deswegen, weil das Evangelium ja auch gerade eben zu den Menschen soll, denen es auch nicht gut geht. Die auch ihre Probleme, ihre Macken, ihre Wunden, ihre Schwierigkeiten haben. Und die sich nicht vergleichen könnten mit den Supermännern und Supermodels. Und tatsächlich, der Paulus, wie gesagt, auch ein schwacher, ohnmächtiger Apostel, er macht deutlich, ich bin ja auch letztendlich der Abgesandte auch eines Angeschlagenen, nämlich des Gekreuzigten. Und als Jesus gelebt hat, schon von der Geburt an bis am Ende am Kreuz, hat er nicht viel vorzuweisen äußerlich. Schande, Spott und Hohn. Er war genauso der menschlichen Schwäche und der Vergänglichkeit ausgesetzt. Und deswegen passt es eben wohl doch zusammen. Der Inhalt des Evangeliums vom Gekreuzigten und diese irdene, diese anstößige Verpackung, diese Menschen mit ihren Kratzern, mit ihren Rissen und mit ihren Brüchen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Paulus sieht diese Christen in Korinth, dass sie immer daran beschäftigt sind, dass sie immer versuchen, sozusagen ihr altes Leben aufzupolieren. Sie wollen immer ihre schäbigen Blumentöpfe sozusagen, wollen sie aufpolieren. Sie haben noch gar nicht erkannt, dass sie alle eigentlich nur irdene Gefäße sind. Dabei hätten sie nur ans Alte Testament schauen müssen, beim Salomo. Salomo sagt in Prediger 12, der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht, der Wasserkrug zerschellt. Und das ist eine Metapher für das menschliche Leben. Und Paulus sagt, ja, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir. Wer ist wir? Wir, das sind die Menschen, die zunächst einmal ihre Armseligkeit erkannt haben. Die erkennen, ja, nicht nur, dass wir alle altern und gebrechlich und krank werden und irgendwann sterben, sondern dass wir eigentlich auch vor Gott letztendlich nichts vorweisen können. Menschen, die das erkennen. Aber die andererseits sagen, jawohl, ich danke, dass Jesus Christus mich reich macht. Menschen, die Jesus in ihr Leben, in ihr Herz aufnehmen und sagen, Jesus, komm du in mein armes Leben hinein. Ich bin arm, mach mich rein durch deine Gegenwart, deinen Geist, durch dein Leben. Mach mich rein und bringe alle deine Herrlichkeit und Kraft und deine Macht hinein in mein Leben. Und ich frage euch, ich frage sie, ich frage dich heute Morgen, können sie das sagen? Kannst du das von dir sagen? Ich habe diesen Schatz. Ich lebe mit diesem Schatz. Jesus ist mein Schatz. Jesus ist in meinem Leben. Wenn nicht, dann lade ich sie ein, dass sie das heute Morgen Jesus sagen. Dass sie sagen, Jesus, ich bitte dich, komm in mein Herz. Ich mach dir die Tür meines Lebens auf. Komm in mein Herz, in meine Gedanken, in meine Seele. Komm in mein Leben, mach du mich reich. Und was passiert dann, wenn dieser Schatz, wenn das Licht Gottes in Person, wenn dieser Schatz in unser Leben hineinkommt, dann hat das Auswirkungen. Es ist nämlich bei uns nicht so wie bei diesen Tonkrügen von Qumran, dass die dann irgendwo 2000 Jahre irgendwo in einer dunklen Höhle liegen sollen. Sondern wir haben einen Auftrag. Und deswegen sagt der Paulus, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und jetzt kommt es, dass durch uns die Erleuchtung erst entsteht, der Erkenntnis Gottes. Durch uns sollen die Menschen Gott erkennen. Und das heißt, man kann das quasi an drei Schritten deutlich machen, was passiert, wenn Jesus, dieser Schatz, dieses Licht Gottes, wenn dieser Jesus in unser Leben kommt, was passiert dann? Der Schritt eins ist, dass wenn wir Jesus unser Herz öffnen, dass es dann in unserem Leben heller wird, dass er hineinkommt, dass er ausleuchtet die dunklen Punkte in unserem Leben, dass er uns prägt, unser Denken, unser Gewissen, unseren Verstand, unsere Motive, dass er uns verändert und dass es immer heller und klarer wird. Und der zweite Schritt ist aber der, dass das nicht verborgen bleibt, sondern dass es aus uns herausleuchtet, Ausstrahlung gibt, dass andere Menschen irgendwo merken, aha, dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, der hat was. Der hat etwas, in dem lebt etwas. Ein Frieden, eine Freude, eine Hoffnung, etwas, was ich nicht habe. Und dann kommt der dritte Schritt, dass Menschen eine Ahnung bekommen. Dass sie eine Ahnung bekommen und merken, ich sollte mich da vielleicht ein bisschen mehr mit beschäftigen. Mit diesem Jesus. Und wenn's gut läuft, dann bekommen sie irgendwann so eine tiefe Sehnsucht, dass sie sagen, ich will das auch haben. Ich will das auch erleben. Und dann kommt es zu einem Aha-Erlebnis. Und Menschen öffnen ihr Leben für Christus. Das Interessante, wie gesagt, ist diese göttliche Grundregel, die eigentlich unsere menschlichen Regeln auf den Kopf stellen. Nämlich, je armseliger unser menschliches Leben ist, umso deutlicher kann die Kraft und die Herrlichkeit und das Licht Jesu durchscheinen. Je mehr das eigene Leben, der irdene Krug zerbricht, umso mehr kann das göttliche Licht in uns hineinkommen, aber dann auch eben aus uns hinausstrahlen. Der englische Prediger Spurgeon hat mal gesagt, wenn das Haus unseres Lebens zu zittern beginnt und der Mörtel abfällt, dann sehen wir durch die Ritzen unseren Herrn Jesus Christus. Durch die Sparren des durchlöcherten Daches strömt das Licht des Himmels hinein. Genau wie in den Höhlen von Qumran. Als eines Tages diese Tonkrüge zu Bruch gingen, da wurde der wertvolle Inhalt sichtbar. Und deswegen, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, vielleicht ist bei dem einen oder anderen in der letzten Zeit etwas zerbrochen. Etwas zerbrochen an Wünschen, an Erwartungen, an Vorstellungen, an Plänen. Und dann bitte ich euch, denkt mal darüber nach, auch im Gebet. Fragt mal, ob es nicht vielleicht auch dazu dienen kann, dass Jesus Christus, der in dir lebt, dass der noch viel klarer und deutlicher durch dich zum Leuchten kommt. Paulus sagt nicht, dass der mit Jesus lebt, weniger Schwierigkeiten hat, sondern er sagt das Gegenteil. Er spricht davon vom Sterben Jesu, das wir an uns tragen. Paulus hat es in seinem eigenen Leben so erlebt. Aber er hat zugleich erlebt, ich habe in Jesus den größten Schatz, den es überhaupt zu entdecken gilt. Die größte Kraft, das hellste Licht, was es überhaupt gibt. Und deswegen kann dieser Paulus am Schluss ganz zuversichtlich sagen, und ich sage das jetzt nochmal ein bisschen mit eigenen Worten, dass der Paulus hier sagt, Leute, wir erfahren von vielen Seiten Widerstand. Aber wir erleben immer wieder, dass die Angst weichen muss. Wir sind manchmal niedergeschlagen, aber wir verlieren niemals den Mut. Wir werden benachteiligt, ungerecht behandelt, aber wir sind niemals allein. Man stellt uns sogar ein Bein, man schubst uns zu Boden, aber wir stehen immer wieder auf. Und deswegen, liebe Gemeinde, macht es ihm nach. Gebt alles daran, dass zum einen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr diesen Schatz Jesus in euer Herz aufnimmt und dann lebt mit ihm, mit seinem Reichtum. Und dann werdet ihr feststellen, er leuchtet durch uns hindurch, sodass andere Menschen was wahrnehmen und auch die Sehnsucht bei ihnen geweckt wird. Blaise Pascal, der französische Christ und Philosoph, hat gesagt, es ist gar nicht auszudenken, was der Herr aus den Bruchstücken, den Tonscherben unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was der Herr aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Amen.